Herzlich willkommen zu What's Next. Ich bin Therese, euer Host. Und heute haben wir die Gründer von Backspace in der Show. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Und los geht's.
So. Hallo Matthias, hallo Axel. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie geht's euch?
Gut. Krenjam, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Bitte, sehr gerne. Dann fangen wir an mit der Frage, wer seid ihr denn eigentlich? Oder was macht ihr? Was ist Backspace?
Also ich bin Matthias und
ich bin Axel.
Wir wohnen beide in Berlin. Und so Backspace gehört eigentlich auch noch Yannick Aulenbacher, genau. Der leider nicht in Berlin wohnt, sondern in Saarbrücken.
Genau, glaube ich.
Genau, ja. Und Backspace ist entstanden dadurch, dass wir versucht haben, ein Format zu schaffen, das so ein bisschen hinter die finalen Bilder, die man tagtäglich in unseren sozialen Medien konsumieren, einen Blick dahinter zu schaffen, auf eine abstrakte Art und Weise den Prozess zu zeigen, was zu diesen finalen Bildern führt, die wir konsumieren.
Genau, so als quasi als Reaktion dieses schnellen und unaufmerksamen Konsum von visuellen Inhalt. Und lustigerweise sind wir auch jetzt erstmal, haben wir uns digital kennengelernt, sage ich erstmal.
Ja, wir kennen uns auch alle über Instagram.
Genau, weil wir eben so, es ist absurd irgendwo, aber wir haben so ziemlich gleichzeitig probiert, uns ein bisschen mehr mit dem Prozess zu beschäftigen und immer ein bisschen weiter zu probieren, Sachen zu zeigen, die man sonst nicht so unbedingt sieht, weil eben diese moderne Obsession geht viel darum, dass man nur dieses eine epische finale Bild zeigt und dass man ein bisschen das zu sehr auf diese unilaterale Art betrachtet sozusagen. Genau.
Wow, das hört sich wahnsinnig intellektuell anspruchsvoll an. Aber bevor wir da richtig tief einsteigen, gibt's drei Aufwärmfragen von mir. Mhm. Erste Frage, euer Lieblingsgetränk. Alkoholisch, nicht alkoholisch.
Matthias, hast du vielleicht ein spontanes Lieblingsgetränk?
Ja, also Kaffee konsumiere ich sehr oft. Ja. Kaffee, Wasser und Aperol, das sind so die Sachen, mit denen ich glücklich bin.
Also ich wäre auch sehr glücklich mit Aperol Spritz, was gerade sehr, sehr hype ist. Und ich glaube, die verkaufen so viel Aperol wie noch nie jetzt mit diesen ganzen slightly depressing situations. Ja. Aber damit kann ich gut
reden. Die daheim ja, sitzen genau. Und alleine Aperol trinken.
Ja, ja. Sonst mache ich gerne ein bisschen Werbung für Süß. Das ist ein Alkohol aus meiner Heimat, was auch das Herz so wie die Seele begehrt. Und das tut sehr gut auch.
Okay.
Genau.
Dann, wenn ihr über Nacht eine Fähigkeit erlernen könntet, egal was, was wäre es?
Gut schlafen zu können.
Ja, mehr Zeit zu erfinden oder mehr die Zeit anhalten können, das wäre schön.
Das finde ich auch gut, ja.
Mhm. Ja, die Antwort hatte ich jetzt schon häufiger, also innere Ruhe, schlafen können und so Gedanken auch mal ausschalten können, dass man denkt, okay, das ist jetzt alles gar nicht so schlimm, wie ich denke.
Also abhaken können wäre gut.
Ja, abhaken. Oder,
alles ausschalten, alle Emotionen ausschalten und sich in so eine neutrale, emotionslose Wolke für ein paar Stunden befinden zu dürfen.
Ich meine, es ist ja auch Fluch und Segen von unserer Profession, dass man so, wenn man da so irgendwie mit Herzblut drin hängt, dann geht halt das den ganzen Tag irgendwie durch. Also mir geht es jedenfalls
voll,
so.
Voll.
Also es gibt auch sehr gut Sachen, die ich sehr gut abschalten kann, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Steuererklärung oder so.
Oh Gott,
ja. Ja, ja.
Da kann ich sehr gut abschalten.
Ja.
Aber ja, irgendwie.
Ja, es ist auch so eine Berufssache. Also wir als Architekten hat man das Unglück, dass man quasi 24/7 Architekt ist und man ist dauernd so am Passivdenken oder am Sachen betrachten und wenn man ein bisschen beschäftigt ist mit irgendeinem Projekt, dann ist es, denke ich, schwieriger ein bisschen als andere Professionen einfach komplett abzuhaken. Und das würde man sich...
Ja, das meine ich mit Fluch und Segen. Genau. Also deine Wahrnehmung einfach. Die Welt ist ja eine andere. So.
Ja.
Mhm. Also, du bist auch Architekt oder hast Architektur studiert, Axel?
Ja, ich bin Architekt. Habe ich auch Architektur studiert. Genau, also erstmal in der Schweiz und dann in Deutschland für den Master.
Mhm.
Ja, ich studiere noch. Ich bin ja noch... Hier in Berlin mache ich gerade meinen Master.
Stimmt, wir haben sehr wenig da über den Backspace, Backyard gesprochen, aber
Personal
wir sind beide
Backspace.
Architekten.
Wir tun so.
Genau, wir tun so, als wir.
Wir dürfen uns nicht so nennen, aber wir tun
Ja,
so.
gesetzlich sind wir einfach Insekten, aber
Ja.
auf in unser Herz denken wir in Raum.
Seid ihr
Ja.
Architekten? Liebstes Hobby neben der Architektur?
Gute Frage.
Also bei mir ist es ganz klar Musik, glaube ich. Da habe ich immer so das probiert, nebenbei am Laufen zu behalten. Natürlich ist es nicht immer einfach mit Architektur, aber lustigerweise gibt es ganz viele spannende Parallelen zwischen Musik und Architektur, die auf irgendeine Art mir ein bisschen geholfen haben, ein paar Aspekte davon besser zu verstehen für mich. Und genau, das würde ich als Main Hobby erwähnen.
Ja,
Ein
also,
Kinder vielleicht noch.
ja, genau, nein, also ich habe überlegt, ob ich daneben noch irgendwie, also ich versuche immer ab und zu irgendwie Sport zu machen, was aber kläglich scheitert, aber nee, ich habe also 2 Kinder und irgendwie versuche ich da die restliche Zeit oder den guten Ausgleich, ein gutes Verhältnis zu finden eben zwischen allem, was ich irgendwie architektonisch mache und halt. Also Priorität auf jeden Fall Nummer 1, Familie und Kinder und damit irgendwie Zeit zu verbringen. Und natürlich gibt es da manchmal schon einen Clash irgendwie, aber da muss man dann irgendwie durch.
Ja, so ist das Leben, ne?
Ja. 2 Kindern und viel Architektur, da bleibt nicht mehr so viel
Oh nee,
Zeit.
du kannst manchmal duschen, vielleicht Zähne putzen und dann war's.
Ja.
Ja.
Eieiei. Dann können wir ja starten. Wie hat's denn mit Backspace angefangen? Also eines Nachmittags wart ihr gelangweilt und dachtet, wir müssen jetzt hier irgendwie mal was machen.
Ich glaube, ich habe dich angeschrieben
Ja,
irgendwann, ne?
genau.
Ich
Ja.
habe so ein bisschen die 2 connected auch.
Das war mehr so eine, also grundsätzlich, das war schon so eine Initiative von Matthias als Reaktion von irgendwas, was ich mal gepostet hatte, wo es ein bisschen um Lernen, also
Ja, du
um
hattest mal so Stories, wo du
den Prozess
so
von Bildern.
Photoshop-Ebenen
Genau.
eingeblendet hast und so.
Genau.
Und daraufhin habe ich dich irgendwie mal angeschrieben und gefragt. Und da warst du auch noch in der Schweiz, glaube ich, oder?
Ja, das kann sein. Ja, genau, und dann haben wir so peu à peu ein bisschen immer mehr kommuniziert und dann kam der Yannick dazu, mit dem du
Ja.
auch ein Interview machen wolltest, glaube ich.
Ja, wir hatten mal irgendwie Kontakt. Der hatte mal so eine
Ja.
Reihe von seiner Hochschule aus oder irgendwie, als der noch studiert hat.
Ja.
Und dann haben wir uns irgendwie, wir haben echt viel Vorlaufzeit gehabt. Wir haben so ein halbes Jahr oder so, haben wir schon regelmäßig irgendwie irgendwelche Websites gebastelt und versucht, das irgendwie konzeptionell auszuarbeiten. Also da war schon so, war schon überraschend, im Nachhinein überraschend viel Vorlaufzeit für was dann.
Voll, also wir haben unsere Zeit genommen, aber auf irgendeine Art haben wir das probiert, mit Leichtigkeit auf eine professionelle Art zu machen oder
Ja.
sich wirklich so Gedanken zu machen und wirklich so ganz ernst zu gucken, okay, da gibt es für dieses Lernpotenzial, die wir verwenden, also die wir nutzen wollen, da gibt es einen Raum, da gibt es Spielraum für solche Accounts, die sich eben ein bisschen mehr mit diesem Prozess beschäftigen, als nur diese eine finale Bild sozusagen.
Okay, und
Ja,
die
wir haben schon auch.
Leitidee.
Ja.
Bitte?
Ich wollte nur sagen, dass wir schon auch wirklich gezielt so überlegt haben, wie kann man das in diesem Format von Instagram auch dann dementsprechend umsetzen. Also was sind so die Limitierungen, was sind die Möglichkeiten dieses Mediums,
Genau, ja.
dass wir da schon sehr viel Zeit auch da reingesteckt haben, so in die Kommunikation, also irgendwie in dieses, ja, journalistische fast schon oder dieses Kuratieren von, wie kann so eine Plattform funktionieren. Das klingt zu hochtrabend, aber.
Ja, es ist mir einfach so
Also ihr
ein.
habt euch intensiv Gedanken übers Layout gemacht und wie wir das
Genau.
machen und wie die Leute es dann verstehen.
Ja,
Das ist ja
und
das
aber.
absolute Gegenteil von mir, weil ich will, wenn ich ein Bild,
Ja.
alles sofort und dann poste ich irgendwas und dann denke ich mir hinterher, oh Mann, hättest du doch noch mal drüber nachgedacht.
Naja, also genau, das ist auf jeden Fall so eine Übung, wo man erstmal sehr viel denkt und erst
Ja.
danach ein bisschen was macht. Und das ist auch nett.
Aber es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass wir das trotzdem als einen Prozess begreifen, dass wir nicht sagen, okay, wir machen jetzt einmal ein Layout und das muss dann für die nächsten 100 Jahre
Voll,
durchgehen.
voll. Ey, das entwickelt sich noch organisch und wir
Genau. Wir haben
merken,
jetzt
wir
auch schon
reagieren.
verschiedene Änderungen dann auch mit der Zeit irgendwie dann mal da reingepackt, wo wir gesagt haben, okay, zum Beispiel der Text in der Beschreibung, ob der dann so
Genau.
lang sein muss, ob man das wirklich, ob das überhaupt irgendjemand liest, so.
Aber es ist ein Es ist immer noch sehr experimental, aber peu à peu kann man immer so weiter daraus lernen,
Aber
sagen
es
wir
ist
es
ja
mal.
auch interessant, wenn man sich jetzt so in 10 Jahren dann nochmal seinen Anfang anguckt oder so eine Zeitschleife entwickelt, wie man sich dann entwickelt hat, dann ist das, glaube ich, cool, das auch nochmal anderen Leuten zu zeigen, die vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt anfangen sollen oder so, sondern dass man dann einfach anfängt ab einem gewissen Punkt. Und dann kann man ja immer noch gucken.
Genau, ja, voll.
Und
Also man darf
euer
sich auch nicht
Leitgedanke.
zu verkopft an die Sache rangehen.
Genau, ja.
Genau. Und euer Leitgedanke ist, ihr sucht euch ein Projekt aus, wie und wo ihr das sucht, dazu kommen wir gleich. Und dann fokussiert ihr dieses Projekt auf ein bestimmtes Leitwort. Und dieses Leitwort wird in 10 Bildern wiedergespiegelt. Ist das korrekt?
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja,
Es sind
ja.
mittlerweile weniger Bilder, weil wir jetzt auch so Text-Slides haben.
Ja,
Genau, ja.
Aber prinzipiell, also es müssen auch keine 10 sein. Wenn es jetzt 3 sind, die theoretisch, die funktionieren, dann ist es auch cool. Aber es geht wirklich darum, anhand von einem artifiziellen Aspekt ein räumliches Prozesselement aus einem Entwurf zu zeigen. Es geht wirklich nicht darum, dass wir einen ganzen Entwurf vorstellen wollen oder dass wir irgendwie den Anspruch haben, auf irgendeine Vollständigkeit irgendwas zu zeigen, sondern es geht im besten Falle geht so, okay, keine Ahnung, hier, diese räumliche Situation finde ich spannend, hey, wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich da beeinflusst?
Und
Genau.
wo sucht ihr eure Projekte? Scrollt ihr durch Instagram und dann sagt ihr, stopp, das ist gut?
Mehr oder
Ja, so
weniger.
also wir suchen nie so aktiv. Wir haben uns nie so richtig koordiniert und gesagt, hey, wir suchen jetzt einfach neue Posts. Es ist immer so, du bist einfach ab und zu mal ein bisschen am Scrollen sozusagen und dann sieht man was. Aber aus meiner Seite, das kann man auch oft außerhalb von Instagram, so du hast irgendwo von einem Projekt, also auf irgendeine andere Plattform oder auf irgendeine Website oder was auch immer oder von Freunden von dir. Das haben wir auch mittlerweile auch schon so gemacht, dass wir einfach als Architekturstudent können wir viele Leute, die das auch also die viele sehr spannende Sachen machen. Und dann probiert man einfach mit denjenigen in Kontakt zu kommen. Und der Begriff, wie schon erwähnt, kommt, ist manchmal relativ offensichtlich, kommt manchmal ein bisschen später. Aber mit diesem Begriff Idee geht es uns darum, dass wir wirklich probieren, nicht zu viele sagen zu wollen, aber dafür so ein Statement mit ein bisschen mehr Kraft zu machen, also an dem die Leute sich vielleicht noch erinnern können. Und das machen wir jetzt auch mit diesem Text innerhalb des Posts, damit alles sehr, sehr, sehr klar und knackig ist, damit man wirklich so da, weil wir sind alle faul geworden mit diesen Medien, wie wir das konsumieren. Und das ist im Endeffekt auch so ein Versuch, um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, zu der Faulheit kommen wir später noch.
Stimmt, naja.
Dann mal angenommen, ihr habt das Projekt gefunden, es gefällt euch. Und wie legt ihr dann fest, welchen Leitbegriff ihr drauflegen wollt und welchen Fokus ihr setzen wollt, je nach Projekt? Habt ihr da ein Beispiel, das ihr nennen könnt?
Also es gibt manche Projekte, die so eine sehr starke Besonderheit haben. Und das probieren wir, glaube ich, irgendwie immer als erstes vielleicht rauszukristallisieren, wenn wir merken, dass es diese einen Moment in dem Projekt gibt, was sehr eigen ist, das man nie so oft sieht, dann probiert man das quasi zu analysieren. Und dann ist es ist sehr schnell relativ interessant zu verstehen, wie das entstanden ist. Und das kann zu einem Begriff führen. Und
Aber wir fragen auch die Leute, ob sie da irgendwie schon einen Vorschlag von ihrer Seite aus hätten.
genau.
Also meistens ist es so, dass das Wort auch wirklich von den Leuten kommt.
Ja,
Genau.
aber immer öfter haben wir gemerkt, dass es auch gut funktioniert, wenn man selber mit einem Vorschlag ankommt.
Ja, es ist halt einfach also man erhält einfach viel mehr Resonanz, wenn man so den Leuten sagt, hey, pass auf, hier, das gefällt mir, kannst du mir da und da so ein paar Sachen schicken, die dir irgendwie
Genau.
dazu einfallen oder die du irgendwie hast, sei es eigene Sachen oder externe Referenzen. Und wir würden das so und so in dem Begriff und unter dem Layout und so publizieren wollen, als wenn du jetzt zu jemandem hingehst und sagst, hey, ich hätte da ein cooles Ding gesehen, kannst du mir da mal irgendwie so. Also ich glaube, man muss für die Autorinnen, die da mitmachen wollen oder sollen, den Aufwand so gering wie möglich halten.
Ja,
Ja,
ich
genau.
wollte gerade fragen, wie kommt das denn an? Also ihr sucht euch da ein Bild, dann schreibt ihr den und sagt hier, wir wollen das und das machen. Wie ist denn die Resonanz? Kommt da viel Feedback oder muss man immer wieder nachfragen?
Eine Zeit lang haben wir sogar so eine Auswertung gemacht. Weil wir halt irgendwie, damit wir auch nicht
Und so
immer
eine
die gleichen Leute,
Excel-Liste und alles.
jeder die gleichen Leute anschreibt. Aber also damals war so der Stand, so ungefähr 70% schreiben zurück, hey, voll cool. Und davon schicken dann ungefähr so ein Drittel oder so, schickt dann mal irgendwas.
Wenn man mittlerweile noch ein, zweimal so friendly Reminder geschickt hat.
Genau.
Kenne ich.
Und ja, safe gehen so. Und das war auch so ein Beispiel, wie wir dann reagiert haben, weil am Anfang haben wir immer so relativ allgemein Leute kontaktiert und gesagt, hey, wir haben ein Interesse und so. Und immer mehr hat man gemerkt, dass es besser funktioniert, wenn wir ein bisschen, also mit einer konkretere Idee
Genau,
ankommen.
je spezifischer wir
Und
ankommen, umso größer
genau.
ist die Resonanz.
Ja,
Oder umso besser ist die Resonanz.
genau.
Ja, weil ich glaube, die Leute, die ihr anschreibt, die haben dann wahrscheinlich so viel zu tun, dass sie keine Lust haben, sich noch extra Gedanken zu machen. Und wenn man dann
Genau.
gezielt sagt, was will ich, dann kann ich es vielleicht schneller rüberschicken.
Ja, voll, voll.
Man muss ja immer so ein Gespür kriegen, weil, also im Idealfall ist es ja so, dass die Leute dann irgendwelche Referenzen oder Skizzen oder Sachen raus aus ihrem eigenen Topf rausziehen, wo wir von überhaupt ja gar nicht wissen, so. Also das ist ja genau das, was uns
Das ist
interessiert.
das Ziel eben, dass wir auch selber Sachen entdecken, die wir nicht kannten und probieren das so klar wie möglich anhand von diesen 10 Bildern da wieder zusammen
Genau.
zu, also rüber zu bringen.
Aber meistens reicht es auch, wenn es dann irgendwie ein oder zwei Sachen sind, weil
Ja, voll.
in diesem Layout, also diese 10 Slides sind sehr schnell gefüllt, so.
Voll. Und es gibt schon viele Leute, die das auch als eine interessante Übung finden, um auch ein bisschen autokritisch oder um noch so einen neuen Einblick in deren Projekt mal zu schaffen, sozusagen, die einfach das auch als Spiel quasi sind und sich denken, okay, cool, dann mache ich diese kleine Übung, wo ich mich so ein paar Bilder raussuche mit diesem Aspekt verbunden und das funktioniert auch oft so, dass es irgendwie auch Spaß macht.
Das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, wenn man die Muße und die Zeit hat.
Ja, genau.
Ja. Das meine ich so. Also es finden super viele, sagen so, ja, tolles Ding und tolles Projekt, das würde ich gerne teilnehmen. Aber sich dann hinzusetzen und die Sachen rauszusuchen, das ist halt, da scheitert es dann meistens dran.
Vor allem, wenn es um Leute gibt, die einfach so junge Architekten, die ganz konkret ein Büro haben und ein Business haben, die einfach täglich 10 Stunden im Büro schon sitzen, das ist deren letzte Priorität, unser kleiner Joke da auf Instagram, weißt du? Und deshalb ist es manchmal so, ja, man probiert nicht zu so pushy zu sein und es funktioniert soweit besser mit jüngeren Architekten oder sogar mit so Studenten oder Studentprojekten, weil sie eben ein bisschen mehr Zeit haben und die sind ein bisschen mehr also involviert und sie verstehen diese neue Medien und diese neue Art zu kommunizieren ein bisschen besser oder so und genau, da fühlen sich vielleicht ein bisschen wohler sozusagen.
Und wieso habt ihr euch für Instagram entschieden? Wieso habt ihr nicht eine Website gemacht und
Und auf
verschickt
Instagram
per
Web.
E-Mail Flyer?
Flyer gedruckt und die an den Unis verteilt
Wir haben
am
probiert,
schwarzen
die
Brett.
haben alle, wir haben alle
Ja.
unsere Flyers verbrannt, also niemand wollte
Ja,
das
genau.
lesen. Ja, genau.
Also Brieftauben hatten wir auch und
Ja, stimmt.
Hat alles nicht
nee.
funktioniert und dann
Hat alles
blieb nur
nicht
noch
funktioniert.
Instagram.
Und dann sind wir doch in die Facebook-Falle getappt. Nee, aber ich glaube, das war einfach so eine natürliche Entwicklung, weil erstens haben wir uns doch kennengelernt und zweitens, ich glaube, dass gerade in der Hinsicht da Instagram schon ein Alleinstellungsmerkmal hat. So, es ist also kein Tool, wo du so direkt auch kommunizieren kannst. Also wir schreiben ja auch zum Beispiel die Leute alle über Instagram eigentlich an und auch diese Niedrigschwelligkeit von Instagram, also in der Kommunikation. Also ich schreibe eher einem renommierteren Büro, hey, pass auf, ich finde dein Ding hier interessant, kannst du mir da was schicken? Als wenn ich dann eine Mail schreibe, sehr geehrte Frau, blablabla, und dann landet es erst bei irgendwie bei dem Sekretariat und so. Also es ist halt so dieser indirekte, niedrigschwelligere Weg. Ist schon auch, also man darf es nicht, ja, das ist auch eine Frage, die vielleicht später noch dazu kommen, was es da für interessante oder mediale Alternativen geben könnte, so. Aber gerade ist so dieses Gesamtpaket, glaube ich, da schon für uns am interessantesten.
Ja, es gibt einfach viele Vorteile. Es ist viel leichter, die Leute zu erreichen. Es ist viel sympathischer, wenn man so direkt via Instagram schreibt. Und wir haben jetzt durch diese Backspace quasi so einen Prätext auf eine legitime Art, die Leute also kontaktieren zu dürfen.
Ja, du kannst Leute anschreiben, die schon immer mal anschreiben wolltest und mit irgendeiner Ausrede, dass du Bilder willst, aber
Genau, du hast
eigentlich
schon
nur
einen
Kontakt haben möchtest.
Grund dafür. Und im Endeffekt ist es
Ja.
dann soft Netzwerk bauen sozusagen, aber das ist kein direktes Ziel. Aber der Punkt ist, dass es ist einfach sehr so deutlich einfacher und menschlicher auf eine Art mit den Leuten in Kontakt zu kommen.
Das stimmt schon, weil ich selbst schreibe ja auch viele Leute an. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste jedes Büro anrufen und fragen und erzählen, was ich da will, würde ich, glaube ich, nicht machen. Also Anonymität, du schreibst dann da diesen Text und schickst es. Und das ist schon, das vereinfacht vieles.
Und warum auf Instagram, das trifft nochmal irgendwas, also vielleicht reden wir darüber nachher ein bisschen mehr ins Detail, aber es gibt keine anderen Medien, die heute einfach so viele Leute erreichen und so viele Resonanz haben und das ist, glaube ich,
Ja, und halt auch eben, also die Sichtbarkeit und das andere ist
ja.
halt auch die Kommunikation, die darüber stattfinden kann. Also, dass wir einerseits eben, wie gesagt, schon die Leute anschreiben können, aber andererseits auch als Resonanz auf Posts mit irgendwelchen anderen Leuten nochmal in Kontakt kommen.
Das stimmt schon. Man kann ganz schnell Herzen verteilen und so entsteht auf einmal irgendwie eine Verbindung, obwohl der andere vielleicht in den USA sitzt und ein super bekanntes Architekturbüro hat und dann denkst du dir so, oh Gott, er hat jetzt geliked, was ich hier geschrieben habe. Und schon ist irgendwie die Hemmschwelle so niedrig, dass man in so eine Kommunikation kommt, wovon man sich ja so hätte nie träumen lassen können, dass das so einfach ist. Und trotzdem, also ich erwische mich dabei manchmal, ich scroll und ich scroll und ich sehe diese Bilder und diese ganzen Informationen, die auf mich einprasseln und dann ist eine Stunde vorbei und ich denke mir, oh Gott, womit hast du denn gerade deine Zeit verbracht? Eigentlich nur dir so viel Müll reinzuziehen und hast schon vergessen, was du die letzte Stunde eigentlich gesehen hast. Seht ihr das auch kritisch und deswegen euer Format?
Ja, absolut, oder?
Naja, gut, wir sind ja auch Teil des
Also wir sind
Scams.
komplett Teil, wir gehören dazu, wir sind
Ja.
die Bösen und wir probieren auch die Netten zu sein,
Ja.
sozusagen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass man probiert ein bisschen diese vertikale Scroll zu kämpfen und zu sagen, okay, wenn ein Post dann horizontal funktioniert, so rein technisch betrachtet, wenn man so
Ja.
das eine Bild sieht und dass man einfach so einen Inblick bekommt, in was dahinter steckt und dass man probiert, die Leute ein bisschen aufmerksamer zu halten und zu sagen, hey, vielleicht kannst du sogar was mitnehmen oder was wirklich dahinter verstehen und nicht nur einfach weiter scrollen und dir instant vergessen, alles, was du gesehen hast. Und diese Passivität ist relativ, es ist wie beim Fernseh gucken, du bist einfach komplett passiv und das ist so so ein Zustand, wo man extrem wenig mitbekommt, sozusagen. Denke ich.
Und
Und
natürlich war dieses Phänomen. Was?
Fernseh gucken ist ja auch so ein Thema. Ich kenne das. Ich gucke mit einer Freundin einen Film und sie holt ihr Handy raus und scrollt bei Instagram. Also ich habe das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne ist durch diesen Fluss an Informationen so kurz geworden, dass man sich nicht mehr vielleicht einfach in Ruhe hinsetzt und 1,5 Stunden aufmerksam einen Film guckt, sondern dass du automatisch dieses Handy nimmst und wieder scrollst. Geht euch das auch so? Oder?
Ja. Also zum Teil natürlich, also dieses Phänomen ist mir vollkommen bekannt und dass man dann irgendwie noch abends dumm auf dem Sofa sitzt und irgendwie rauf und runter scrollt und eigentlich sollte man einfach ins Bett gehen und schlafen, kenne ich natürlich, aber weiß ich, also sagen wir mal, es ist so, dass ich mich schon immer in diesem Architekturbubble da befinde dann so. Es ist so nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche anderen Sachen anschaue, die mir jetzt gar nicht interessieren würden. Deswegen ist vielleicht für mich immer so ein bisschen so eine Legitimation, ah ja, da kommt vielleicht irgendwas, was mich jetzt wirklich interessieren würde. Aber ja, aber es ist also dieses Fast-Food-Konsumierbarkeit ist schon, also auf jeden Fall ein Grund gewesen für uns auch in diesem Ding mitzuspielen. Aber natürlich musst du dich auch den Regeln des Spiels dann irgendwie hingeben, so, also wie gerade gesagt hast, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine eigene Webseite mache. Also wo soll ich die denn publizieren oder wie, also was, da kommt ja keiner drauf, so.
Außerdem, du machst auf Instagram Werbung, das ist der Paradox.
Ja,
Das ist im
genau.
Endeffekt da, du
Kann
kannst
ich auch
Deutschland
gleich
machen,
machen
aber
da.
das ist, das, und guck mal, es gibt auch jetzt, es kommt leicht zu dem Thema, das wir darüber, also das wir davor erwähnt haben, aber es gibt viele Studenten oder Architekturstudenten, die einfach exklusiv auf Instagram Content haben, die sonst komplett unsichtbar ist. Und deshalb ist es so wirklich so eine Plattform geworden. Und jetzt zum Beispiel auf Lebensläufe oder in Portfolios hast du meistens auch dein Instagram-Link oder viel, auf alle Website von Architekten ist es jetzt automatisch sehr einfach zu finden, diese kleine Instagram-Knopf, wo du drücken kannst und da quasi weitere Bilder oder Modelbau oder Exkursion, was auch immer, so Sachen, die man sonst nie gesehen hat. Ja? Und das ist eben auch der Grund, warum jetzt diese Media so, also es ist so eine große Veränderung von Informationen.
Ja, es ist halt, es ist, natürlich hast du auch eine gewisse Abhängigkeit davon, aber irgendwie ist es schon sehr verführerisch da, dieses so.
Absolut, ja.
Also zum Beispiel, ich habe seit 2 Jahren oder so will ich mir eine Website machen
Ja.
und irgendwie, aber ich, momentan ist es so, ich sehe gar nicht den Bedarf darin irgendwie, weil alles, was ich darüber
Hast du
erreichen könnte,
ja?
kann ich auch darüber machen und das ist viel ökonomischer da, die Sachen irgendwie zu publizieren. Und ich meine, irgendwann, wenn du an dem Punkt dann irgendwie, dann gibt es ja auch noch irgendwelche anderen Seiten, die dann wirklich auch die Projekte publizieren. Also so größere Seiten innerhalb von diesem Instagram-Netzwerk, die dann wieder eigene Websites haben, wo dann auch Projekte publiziert werden. Und wenn du so eine Kombination hast aus, da sind deine Projekte publiziert und du hast so diese Teaser auf deinem Feed, dann brauchst du eigentlich im Prinzip keine eigene Website irgendwie so.
Oder die Leute suchen auf deine Website, wo dein Instagram-Link
Ja, der
ist.
Link, der von meiner Domain ist
Landen
auf
wieder
meine
auf dein
Insta-Seite
Insta.
verlinkt,
Das
ja.
ist, das ist, das ist, ja. Ja.
Wie sieht's denn aus mit einem Magazin? Habt ihr da mal drüber nachgedacht, ob ihr eins rausbringt, ein, zweimal im Jahr?
Ich finde, das, also was Haptisches zu haben und so, ich bin ein totaler Fan von
Voll.
hochwertigen Printprodukten. So, wenn es so gute Qualität von dem Papier hat und die Farben da einfach nochmal cool rauskommen und
Ja.
einfach so, das ist schon was ganz anderes. Aber dann ist halt auch wieder der Zeitfaktor, der damit reinspielt
Content-Faktor auch. Ein bisschen so.
Content-Faktor, Lizenzen ist
Ja,
ein
ja.
Riesenthema, so. Ich meine, da
Ja.
ist zum Beispiel halt dieses, das ist halt bei Insta, hast du halt noch so einen, wie so einen
So eine
Graubereich.
Grauzone.
Ja, also,
Absolut. Ja.
man macht das schon so, man gibt es schon an, so wo man es irgendwo her hat, aber das ist jetzt keine wissenschaftliche Quellenangabe, die
Nee.
irgendwie rechtlich irgendwie standfest wäre, so.
Nee, genau. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine schöne Art, um irgendeinen Content mal ganz konkret zu kristallisieren. Und dann du sagst einfach, okay, cool, wir haben jetzt einfach so viele Informationen gesammelt, wir haben Lust darauf, was Physisches zu machen, und dann es existiert einfach für immer in dem Form. Und es ist nicht mehr so einfach nur Luft auf eine, in eine digitale Welt sozusagen.
Aber das ist genau die Frage, ob es dann sozusagen nur eine physische Sammlung von dem ist, was wir haben, oder ob es auch ein
Also,
Medium sein kann, was nochmal einen
genau.
zusätzlichen Mehrwert, also auch ein anderes Format bespielen könnte als jetzt auf der Insta-Plattform.
Also da wollte ich hin, weil unser System gerade, unsere Geschichte ist sehr eng mit Instagram Rahmen
Genau,
quasi definiert, und
völlig,
dann,
völlig versklavt.
genau, und wenn es eines Tages darum geht, dass wir das wirklich ganz physisch übersetzen wollen, die erste Frage wird einfach, okay, wie können wir daraus einen Mehrwert schaffen und wie können wir einen Weg finden, um trotzdem unseren Diskurs zu behalten, aber doch ein bisschen mehr daraus machen, weil wir sind jetzt schon irgendwie, können viele Leute erreichen, das ist so eine tolle Medien, aber wir sind gleichzeitig auch sehr begrenzt, weil die Leute, die das verwenden, sind ungeduldig und es geht alles super schnell und wir sind auch ungeduldig, aber wenn du ein Buch in deine Hände hältst sozusagen, dann hast du doch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein bisschen, also mehr, also Inhalt quasi dazu
Ja, und das Ding
schaffen.
ist, was da hinzukommt, ist, dass, also, wir hatten auch schon ganz andere Ideen irgendwie von, also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man noch zusätzlichen Content auf dieser Plattform kreieren kann, über dieses Main-Format, was wir jetzt haben. Aber es ist dann eben die Frage, so wirklich, wie viel Zeit will man da reinstecken und mit welchem, also, was ist so das Ziel? Also für mich ist es gerade
Genau.
schon sowas, was ich mache das gerne und auch einen gewissen professionellen Anspruch, aber es ist nicht, also es ist eher wie ein Hobby so.
Es ist völlig eine Nebensache, und dann,
Ja.
je nachdem, wie es sich entwickelt und wie viel Zeit man doch schafft, da zu investieren, jetzt in einem halben Jahr vielleicht haben wir da anderen Perspektiven und so, aber grundsätzlich wird es eine Rolle spielen, inwiefern das wächst, und dann können wir nochmal gucken, okay, was könnten die nächsten Schritte sein?
Okay, also habt ihr keine konkreten Ziele für Backspace? Ihr guckt
Nee, und das ist
einfach
auch richtig.
aber das ist genau, das ist gerade das, was ich toll finde
Ja,
daran. Das ist
genau.
so, man ist vollkommen aus
Ja.
Eigenmotivation heraus und deswegen hat man da auch keinen Druck oder so, dass ich jetzt sage, ich
Absolut.
muss jetzt,
Genau.
am Anfang hatten wir so eine Deadline, dass wir gesagt haben, okay, wir
Ja.
wollen einen Post pro Woche,
Ja,
weil
kenne
es,
ich.
ja. Und im Endeffekt, es geht um dieses Learning Potential, dass wir, also wir probieren das erstmal anzubieten, aber im Endeffekt, wir sind diejenigen, die am meisten daraus lernen. Und das
Voll.
ist das Coole, weil wir kommen mit Leuten in Kontakt, mit denen wir sonst nie in Kontakt gewesen wären,
Ja.
also Architekten aus Peru oder USA
Ja.
oder was auch immer. Und wir setzen uns mit denen und reden über ganz konkreten Aspekten von deren Projekte. Und das ist für uns eine extrem gute Übung, um zu üben, einfach so ja, Konzepte zu erläutern, Konzepte zu erkennen und einfach zu probieren, dass das ein zentraler Punkt in Architektur bleibt, dass die Leute sich die Mühe geben, wirklich also einen Diskurs zu haben und eine Haltung zu haben und das gut
Ja,
transportieren zu können.
absolut.
Ja.
Und bei all den Projekten, die ihr euch anguckt und die ihr dann ja auch intensiv aufarbeitet, je nach Fokus, welchen Einfluss von Referenzquellen erkennt ihr da?
Auf unsere Arbeit oder
Auf die Projekte, die ihr aussucht, erkennt ihr da den und den Einfluss oder ihr sagt, oh, das habe ich aber da schon gesehen oder wie? Wie
also
macht
du meinst von die Autorinnen, die Quellen, die Autorinnen selber mitbringen oder die wir da
ihr? Genau.
sehen?
Oder was wir selber sehen, bevor dass
Was
sie uns
ihr
überhaupt
selber
angeschrieben
seht.
haben.
Ja, genau.
Ja.
Also ich finde es meistens so, dass hier Leute relativ offen damit umgehen, wenn sie da teilnehmen an dem Projekt. Also jetzt könnte, ja. Es ist jetzt selten so, dass, keine Ahnung, dass man sich denkt, hey, das ist doch offensichtlich hier der, weiß ich nicht, das ist doch offensichtlich hier mies kopiert oder so. Aber genau, also wenn es ist meistens sehr offensichtlich, wo die, oder die Leute reden sehr offen darüber und das finde ich auch schön so,
Voll.
dass man nicht so versucht, so alles als seines, alles kommt aus dem eigenen Genie heraus, sondern wir bewegen uns halt in so einem Resonanzraum, wo wir aufeinander aufbauen und miteinander arbeiten, mehr oder weniger, ob wir wollen oder nicht. Also wenn du jetzt ein Projekt machst, wenn sobald du das in die Öffentlichkeit hinaustrittst mit diesem Projekt, wird es in diesem Resonanzraum sein. Und dann kann das, wenn es gut ist, auch wieder rezipiert werden und eine Evolution darauf stattfinden. Aber was für mich wichtig ist, dass man sich diese Referenzen nicht einfach nur kopiert, sondern auch irgendwie zu eigen macht. Dass man die mit einem, ich finde, man kann sehr gut auch Sachen mal kopieren, wenn man weiß, warum und wie. Und es macht auch so einen, es ist, ich finde es, also meinen eigenen Sachen mache ich das total gerne eigentlich, auch manchmal so ganz straight irgendwas zu kopieren, was aber eher sowas ist, wo man dann, wenn man es nicht, wenn man sich nicht in dieser Architekturbubble so drin ist, dann checkt man das gar nicht. Aber wenn man so Insider ist, sage ich mal, dann weiß man sofort, ah ja, das ist ja der und der. Und
Ja,
dann hat man so eine Referenzierung irgendwie so, wie so Easter Eggs, die in den eigenen Projekten drin sind, so.
Und das Wichtige ist man, also kopieren ist so ein hartes Wort, aber man inspiriert sich und man hat konkrete Elemente, die wirklich so sehr nah von irgendeinen Referenzen sind. Aber im Endeffekt, das Wichtige ist der Platz, die diese Elemente in deinem Diskurs haben, sozusagen. Ich glaube, je nachdem, was für eine Geschichte du da erzählst, kannst du auf eine sehr legitime Art Sachen neu verwenden, die schon erfunden wurden, sozusagen. Das ist auch sehr wichtig, weil im Endeffekt Kreativität ist nur so eine Manipulation von Gedächtnis und von Sachen, von Coden, die man alle kennt und so, in eine Konstellation, die das quasi eigen machen, ne? Und zurück zu den Referenzen bei Leuten, ich finde es super spannend, weil manchmal die kommen echt mit Referenzen, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten, die auch oft, also im besten Falle nichts mehr mit Architektur zu tun haben.
Ja, das ist das Spannendste
So einfach
eigentlich.
Fotografie oder eine Malerei oder so ein random Moment oder so Objekten oder Design oder Skulptur oder was auch immer und plötzlich zu merken, okay, zu verstehen, was die Verbindung zwischen dieser Referenz und das finale Produkt ist eben sehr, sehr spannend für uns. Und das ist genau solche Momente, solche Brücke, die wir probieren zu schaffen zwischen Architektur und alternative Welten, die drumherum sind, so Fotografie und Video und Design und alles Mögliche. Genau.
Ihr habt mir eine wunderbare Outline zugeschickt und da steht, man verliert den Bezug zur Identität, weil alles in einem Pool ist. Wollt ihr dazu was sagen?
Ja, so ein bisschen anknüpfend an das, was wir gerade gesagt haben auch, ne?
Genau, also das ist, also das, man könnte da auch wieder so Plattformen wie also Pinterest oder generell Google Image und alles erwähnen, weil im Endeffekt man sucht sich Referenzen aus für ein Projekt und sehr oft sind das sehr unterschiedliche Referenzen aus sehr unterschiedlicher Zeit und sehr unterschiedliche soziokulturelle Hintergründe und das vermischt sich alles in einem Media oder wenn du zum Beispiel auf Pinterest irgendwas angibst, dann bekommst du extrem viele ähnliche Bilder, die du erstmal komplett unabhängig von deren Autoren betrachtest. Du guckst einfach nur das Bild als Bild und man verliert ein bisschen diesen Bezug zu der Identität. Das wird alles dekontextualisiert sozusagen.
Ja.
Und das passiert auch ein bisschen durch Instagram, weil du einfach sehr schnell scrollst, aber selten die Zeit nimmt wirklich so, okay, wer hat das überhaupt gemacht? Oder wenn du Referenzen siehst, so, okay, von wem ist das überhaupt? Und ja, das ist ein bisschen so das Problem. Bei Pinterest kannst du auch alle Bildern speichern in Kategorien, aber du kommst nie auf der Seite, also auf der Quelle-Seite, wo das herkommt. Du überbrückst es, also du skippst es.
Du überspringst das einfach, diesen
Genau, du überspringst es. Genau.
Also du scrollst, du hast vielleicht eine Aufgabe im Studium, sollst ein Ferienhaus entwerfen, dann scrollst du, du guckst, was dir gefällt. Ja, das könnte passen, das könnte passen und dann baust du einfach daraus was zusammen.
Ja, also
wie das Projekt entstanden ist, interessiert niemanden oder warum oder was man sich gedacht hat, sondern ja, das könnte jetzt einfach von der Location her passen. Machen wir das aus Faulheit?
Ja, Faulheit und wie soll man das schön sagen? Also ich glaube, dass es auch eine Kunst ist, einfach genau das zu schaffen, sich da individuell seine eigenen, seine eigenen Gedanken auszudrücken. Also erstens brauchst du erstmal eine Idee, die irgendwie aus dir heraus irgendwie kommt, so, warum willst du das und das machen?
Mhm.
Und dann ist ja im Prinzip Gestalt dein Medium, wie du das in der physischen Welt artikulieren kannst.
Aber genau, im besten Fall hast du schon so eine Idee im Kopf, so ein Diskurs,
genau.
so eine Haltung und dann kannst du diese Haltung mit unterschiedlichen Bildern und Referenzen füttern. Und es ist in dem Fall in Ordnung, wenn die Referenzen sehr unterschiedlich sind, Hauptsache die gehören zu einem Diskurs, den du selber formuliert hast. Und dieser Diskurs soll eigen sein, sozusagen.
Genau, aber das ist sozusagen, das wäre der Idealfall.
Ja, ja.
Aber also die Verführung, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Thema und dann suche ich mir, hier Dach nehme ich von der Referenz, Tür nehme ich von der Referenz, Grundriss, dann mache ich hier so ein bisschen, dreimal schiebe ich die Wände noch rum. Und dann hast du da so dein Architektur-Ratatouille, was irgendwie von so ein bisschen schon so diesen Vibe irgendwie aufnimmt, was jetzt exemplarisch zeitgenössisches Ferienhaus, keine Ahnung, so ein bisschen Holz, ein bisschen coole Fenster, dann hast du irgendeine Satteldachform drin, dann hast du irgendeinen Edelstahlkamin und ein Blechdach drauf und irgendwie ein bisschen Aufgeständer, das ist auch noch, also das ist so, da hast du sofort so ein Kopfkino im Ding, aber also das ist halt ein Reproduzieren von architektonischen Strömungen mehr oder weniger. Und also das kann man schon machen und nicht alles muss super individuell sein, aber interessant finde ich es dann auch weniger.
Und welche Gefahr seht ihr in dieser Entwicklung? Dass alles verschwimmt und geht da das Studium dann so ein bisschen in den Hintergrund?
Ich glaube, der Fokus im Studium müsste generell mehr auf der konzeptionellen Seite sein. Und das hat weniger mit den Referenzen zu tun. Also ich meine, das Phänomen hast du früher auch schon gehabt. Vielleicht nicht, also es war nicht so leicht konsumierbar, wenn du jetzt erst in die Bib gehen musst und dann irgendwelche Bücher raussuchst. Aber das Phänomen war ja immer da so. Und das wird ja auch nicht, also
das gehört dazu.
Erstens gehört es dazu und zweitens wird es auch nicht weniger werden. Also wenn du dir jetzt anschaust, was irgendwelche AIs irgendwie machen, die dann irgendwelche, wir hatten vorhin zum Beispiel sowas angeschaut, wo es darum ging, Städtebau, über also künstliche Intelligenz, die sozusagen alle Parameter wie lokale Baurichtlinien, Dachhöhe, was weiß ich, Abstandsflächen und sonst wie alles da drin hat. Und dann klickt er da drauf und dann spuckt er dir am Ende dann drei Varianten aus, die optimierteste Volumen städtebaulich sind. So, ja, das ist toll. Ich finde es auf einer technischen Seite wahnsinnig faszinierend, weil das einfach so viel unproduktive Arbeit da wegkommt, aber es hat halt nichts mehr mit dem zu tun, was mich an Architektur fasziniert oder wo ich was mich motiviert, mich mit den Sachen zu auseinanderzusetzen. So.
Das ist ja parametrisch dann wieder, und das gehört zu, das als Tool ist immer spannend zu verwenden. Aber wenn man jetzt wieder zu diesem Referenzthema, das, was wir meinten, also zum Beispiel, wenn man Architekturgeschichte lernt oder wenn man probiert zu verstehen, wie man Konzepte schafft, das macht man nur anhand von Projekten, die schon existieren. Man lernt durch Referenzen verstehen. Du guckst einfach so also die meisten Projekte von Louis Kahn oder von Mies und man das wird gelehrt, zu probieren zu verstehen, wo die räumlichen Qualitäten sind. Das heißt, es ist ein Teil der Essenz unserer Arbeit, gehört dazu, dass wir einfach Substanz, die schon existiert, manipulieren. Und jetzt das Problem, was, also das betrifft ein bisschen besser deine Frage wieder, das Problem mit den heutigen Medien ist, dass es gibt Algorithmen oder es gibt einfach Bildern, die extrem sichtbar sind und die wirklich so nach vorne gepusht sind, weil sie einfach so hype sind oder was weiß ich. Und das führt dazu, dass sehr viele Leute sich von den gleichen Sachen inspirieren werden. Und das führt dazu, dass man ein bisschen Vielfalt verliert, habe ich das
Ja,
Gefühl.
genau, das ist das Absurde, weil du einerseits hast du die Zugänglichkeit und die
Alles ist zugänglich,
Sichtbarkeit
genau.
ist super niedrigschwellig,
Ja.
aber trotzdem, ironischerweise fokussiert es sich dann so auf einen ganz kleinen Pool an Sachen, die immer, immer wieder rezipiert
Genau.
werden.
Ja.
Weil es eine Plattform sage, wenn zum Beispiel auf Spotify gibt es auch immer die gleichen Tracks, die in den
Genau.
gleichen Playlists
Ja.
vorgeworfen sind, weil dafür hat man am meisten Geld bezahlt und das heißt, dass alle Leute auf der ganzen Welt bekommen die gleichen Sachen in deren Cappuccino-Playlist oder was auch immer. Und das ist so ähnlich mit Architektur oder bilderische Referenzen und das ist irgendwo schon ein bisschen problematisch, weil dann hat man einfach, es ist wie eine Globalisierung. Das führt dazu, dass es alles immer ähnlicher wird. Und das war damals in den 30er mit diesem International Style auch schon so der Kritik, dass es im Endeffekt überall die Sachen haben angefangen gleich auszusehen, weil man einmal so ein Manifest gemacht hat, was gereist ist, was viele Architekten gesehen haben. Und jetzt mit diesen Veränderungen von den Medien, wir haben sowas Ähnliches wieder, aber auf eine negativere Art, habe ich das Gefühl
Ja,
teilweise.
naja, ja, also man, das ist halt wie immer im Leben. Es
Ja,
gibt halt
ja.
immer ein Für und Wider und das,
Es gehört
wenn
dazu,
es
ja.
ins eine Extrem schlägt, dann ist es halt, kann es halt immer irgendwie missbraucht werden, so. Theoretisch finde ich ja das total toll, dass es auch, keine Ahnung, dass ich mir auch irgendwelchen, japanischen Referenzen plötzlich irgendwie beziehen kann oder so, ohne dass ich
Genau.
jetzt, super exotisch bin, aber andererseits, es verliert schon auch so ein bisschen diese kulturelle Identität, die dann da mit drin ist, so.
Das stimmt schon. Also unser Blick wird ziemlich beschränkt auf eine kleine Auswahl
Voll.
von Projekten. Das stimmt schon. Kann man da was gegen machen?
Selbstmotivation, Eigenmotivation.
Ja, also man kann so probieren, das autokritisch zu sehen und erstmal akzeptieren, dass wir dazu gehören, dass wir das auch verwenden, dass es auch unsere Arbeit beeinflusst hat und dass wir da nicht so probieren, so als Held dagegen zu sein, so wir gehören voll dazu. Aber ich glaube, man kann eben so sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und ein bisschen aufmerksamer suchen, was man für Projekten einfach also zitieren möchte oder verwenden möchte. Ne?
Ja, aber das ist, ich meine, dieses Phänomen hast du ja überall in unserer Gesellschaft. Also schau diese ganzen, alles, was irgendwie mit Achtsamkeit und Wahrnehmung und sonst wie zu tun hat. Also es gibt ja diesen Überfluss an medialen Konsum, gibt es ja
Ja.
in jedem Bereich unseres Lebens. Und ja, also am Ende liegt es daran, was du selber draußen machst. So, das ist halt einfach. Je mehr Angebot da ist, umso höher ist dir die Notwendigkeit oder der Grad von Eigenverantwortlichkeit, wie man damit umgeht.
Inwiefern glaubt ihr, hat sich Architekturkommunikation verändert?
Oh, das ist auch ein
Ja, also auch
großes Thema.
anschließend daran, an das, was wir gerade gesagt haben, im Prinzip schon sehr niedrig, viel niedrigschwelliger geworden, so. Also zugänglicher, niedrigschwelliger, leichter teilbar, leichter verbreitbar. Aber das ist, also das ist ja nicht nur was Architekturspezifisches. Aber so ein bisschen, also ich glaube, dass sehr viele Punkte haben wir schon gerade so angerissen.
Genau. Und es trifft einfach genau, worüber wir die ganze Zeit reden. Aber jetzt, heute mehr als nie, spielt das Bild einfach eine zentrale Rolle in der Architekturkommunikation. Man bezieht sich auf ein Projekt, man probiert es direkt als Bild in seinem Kopf zu haben. Aha, ich sehe, was du meinst. Und das war vor 50 Jahren vielleicht nicht der Fall. Da hatte man vielleicht so mehr mit den.
Ja, das ist halt auch so, dass du halt irgendwie so keine Ahnung, irgendwelche krassen Investoren, die dann da irgendwelche Hochhäuser mit Bäumen drauf machen. Es ist halt so, du kannst halt so ein sehr viel an deinem Aussage oder an deinem Image auch da so schön machen,
Das ist,
oder?
ja, das ist politisch geworden.
Es
Auch
ist
Bilder sind
politisch
extrem
geworden,
politisch und
ja.
rhetorisch geworden. Das ist, wie gesagt, bei diesen Investoren oder wie oft siehst du jetzt Architekturbildern, die das Ideal verkaufen mit so einer kleinen Happy Family, mit einem Dog und einem Einfamilienhaus irgendwo.
Ja.
Und man probiert es als die Zukunft zu verkaufen. Aber wenn man wirklich so ernst sein möchte, jetzt auch rein aus ökologischen Gründen, müsste man aufhören, Einfamilienhäuser zu bauen vielleicht oder so. Und man merkt einfach wieder, wie diese ganzen Aspekte mit politischen und finanziellen viel tiefere Problemen verbunden sind. Und Architektur ist quasi so wie der Peak of the Iceberg oder so wie ein ja, nur Zeichen davon.
Und wenn wir noch mal kurz zur Artificial Intelligence zurückkommen, habt ihr Angst, dass wir alle ersetzt werden?
Nö, ich
Und
hab
dass da
Bock.
dann so ein kleiner
Man hat
Algorithmus
Bock, alle Leute zu ersetzen, glaube ich.
ja. Ich ersetze niemanden.
Quatsch.
nee, also, das ist halt so es ist noch mehr so die Konzentration von der Strömung, die wir jetzt haben.
Ja.
Weißt du,
Ja.
das Überangebot steigt und steigt, die eigene Notwendigkeit, Sachen wirklich zu durchdenken, sinkt immer weiter, weil du ja einfach so auf hier mach mal klickst.
Ja.
Und es kommt irgendwas bei rum. Und also ich glaube schon, dass der Anteil der Leute, die sich da mit diesen Sachen auseinandersetzen, geringer wird, aber dafür der Diskurs vielleicht, hoffentlich, schärfer, intensiver wird. Also, wenn du dir irgendwelche Büros anschaust, die halt dann, wo halt irgendwie 70% der Leute, die da sitzen, sitzen halt da, weil sie damit beschäftigt sind, irgendwelche Ausführungsplanungen oder Werkdetails oder was auch immer zu zeichnen. Das sind alles Sachen, die super repetitiv sind, die in 10 bis 15 Jahren alle mehr oder weniger durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. Da bin ich von hundertprozentig
Ja,
überzeugt.
genau.
Es ist jetzt
Ja.
gerade ist so der
Aber
Punkt, wo ich, also ich versuche mich da irgendwie schon seit ein paar Jahren irgendwie mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und jetzt gerade tröpfeln so peu à peu Produkte auf den Markt, von denen ich vor ein paar Jahren sozusagen nur zu träumen gewagt habe. Wie zum Beispiel dieses Städtebautool.
Ja.
Es ist so offensichtlich, dass man sowas macht, weil die technischen Möglichkeiten so auf dem Tisch liegen. Du musst sie nur nehmen und zusammenbauen.
Ja.
Aber dann ist es halt eben interessant, so wie kann man sowas kuratieren? Wie setzt man sich damit inhaltlich auseinander?
Das ist eben die Finalität, dass der Mensch muss immer das letzte Wort haben. Das meinten Sie davor mit diesem Algorithmus, was dir 1 Million mögliche Volumen rechnet auf ein Parzell und dann wird es überprüft von Architekten. Und dieser Schritt, dass der Mensch am Ende betrachtet, was die Maschine durch einen Algorithmus vorgeschlagen hat, was an sich sehr viel Zeit gespart hat, aber dass man das wirklich so als Tool weiter verwendet.
Also
Und
ja genau, aber das ist so, wirst du beeinflusst von dem, was du siehst. Wenn du jetzt ein leeres Grundstück hast und da ist nichts drauf, dann hast du da deine Kreativität ist so viel mehr freier noch so. Und wenn du jetzt aber schon sagst, okay, das ist hier drei Varianten, die städtebaulich irgendwie halbwegs funktionieren, dann da sich dann loszulösen und dann nochmal wieder was ganz Eigenes zu machen, ist, glaube ich, sehr schwierig.
Ja,
Ist
man
also
legt
sehr
sich da selbst
schwierig.
Fesseln an.
Ja, genau.
Also man schließt sich selbst in einen kleinen Käfig und versucht dann in diesem Käfig noch irgendwie das Beste draus zu machen.
Ja, aber die
Ja.
Versuchung, das sich nicht in den Käfig zu geben, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch. Also du musst schon sehr straight sein, um, wenn so Tools etabliert sind, dich dann nicht dem hinzugeben. So. Also ich glaube, die eigene Motivation oder Stärke wächst, der Bedarf daran wächst immer mehr, je automatischer diese Tools werden.
Also was mir jetzt aufgefallen ist, es muss immer alles schnell gehen. Also viel schneller als normalerweise. Die Ansprüche steigen aber, was alles gemacht werden soll. Und man hat gar keine Zeit, sich wirklich mal ein paar Tage hinzusetzen und darüber nachzudenken, was jetzt eigentlich die beste Lösung wäre. Dass man,
Ja, und das wird immer weniger werden.
ja, genau. Und das ist nicht nur jetzt im Architekturbereich so, sondern auch im Leben an sich. Durch diese ganze Erreichbarkeit mit dem Handy, das ging ja früher alles nicht. Da war es okay, wenn du auf eine Freizeit gefahren bist und deine Mutter hat dich 2 Wochen lang nicht erreicht, weil du einfach kein Handy hattest. Und jetzt bist du immer am Handy und wenn du jetzt mal 2 Mal nicht rangehst, dann ist gleich auf der anderen Seite so eine negative Stimmung, warum ich denn
Ja.
jetzt nicht erreichbar bin.
Ja, also
Das
meine Mama hat.
heißt, gerade nicht. Das wird irgendwie, das verliert man. Und ständig ist man am Telefon und ständig muss man hier irgendwas machen und alles schnell, schnell, schnell. Und dadurch wird man so ungeduldig, dass man vielleicht die Fähigkeit verliert, sich wirklich in Ruhe dahinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, wirklich was Tolles zu machen.
Ja, also was ich gerade sagen wollte, meine Mama hat immer gesagt, solange sie nichts von mir hört, geht's mir gut. Und das ist was, glaube ich, heutzutage nicht mehr, also einfach, da hat sich das total geswitcht so. Du musst am besten jeden Tag sagen, so, hey, wie geht's euch? Hey, ich habe jetzt schon 3 Tage lang nichts mehr gehört und so. Das ist so ein bisschen die Anekdote dazu. Aber das andere ist, ja, also ich weiß nicht, also die Dystopie ist halt, dass du sagst, okay, alles wird dir abgenommen, alles wird immer schnellläufiger. Die Anforderung oder die Selbstverständlichkeit von deiner Umwelt anzunehmen, dass du das jetzt in 3 Tagen statt in 2 Wochen machen musst, weil ja, ach, dann mach doch einfach hier ein bisschen AI und dann geht es schon. Also es wird immer schwieriger werden, sich solche Freiräume zu erkämpfen. Also den zeitlichen Luxus musst du dir immer härter erkämpfen, glaube ich, weil auch, wie gesagt, deine Umwelt immer mehr davon ausgeht, dass es ja eigentlich viel schneller gehen könnte.
Und das Problem ist, also unser Gehirn ändert sich komplett, unsere Art zu leben ändert sich dadurch, dass man einfach generell viel weniger Sachen memorisieren muss. Du kannst immer alles dein Handy fragen. Du kennst keine Nummer mehr auswendig. Oder du weißt nicht mehr genau aus. Also einfach nur, um einen Ort zu finden, ist es jetzt einfach immer möglich, das live zu prüfen und du musst einfach dein Gehirn komplett anders verwenden. Das
Ja,
ist
aber
ein
das ist,
Problem.
aber um da positiv nochmal rauszugehen aus der Sache, nicht nur alles so, die Welt geht unter, zu sehen. Ich glaube nämlich genau, dass das ist auch wirklich elementar unsere, auch zum Beispiel unsere Bildung, sei es in der Schule, sei es in der Universität, verändern kann, weil eben die Zugänglichkeit zu Informationen 24 Stunden am Tag gegeben ist. Wenn du irgendwas wissen willst, dann kannst du es einfach googeln oder sonst was. Aber es geht viel mehr darum, dass das Wie und Warum, dass du dich wirklich inhaltlich mit Sachen aussetzt. Und da müssten wir irgendwie meiner Meinung nach viel mehr hin, auch gesamtgesellschaftlich. Also in der Schule müsstest du lernen, so, warum sind solche Sachen so und nicht, war Adenauer jetzt
Bisschen
von
kritischer,
49 bis was weiß ich, oder, also weißt du? Also das sind Sachen, so natürlich musst du ein Gefühl dafür haben, aber die Details musst du nicht alle mehr auswendig, dieses auswendig lernen.
Nee, voll, das meine ich auch
Und
nicht.
das bietet auch auf die Architektursache nochmal zurückzusehen. Ich glaube, das bietet wirklich, diese Automatisierung bietet Freiraum dafür, dass wirklich Gesamtheit oder ganzheitlich ideelle Konzepte erarbeitet werden können. Und da Freiraum für die Idee und für das Konzept, für die inhaltliche Auseinandersetzung besteht.
Das war eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, sehr positiv.
Ja, das muss ich im Hintergrund abspielen können.
kannst ein bisschen Gitarre spielen.
Cello dahinter.
Ja, Cello, ja.
Ja, dann, also eigentlich wären wir schon bei der letzten Frage. Was ist für euch Architektur?
Da muss man einfach zuhören, die letzten 40
Ja,
Minuten, die wir da
genau.
in
Das ist
einem
so ein.
Das ist eine gute Frage. Da so viele hin und her.
Was mich an Architektur fasziniert, ist, dass es eine räumlich-physische Übersetzung, sei es digital oder wirklich real, von gesellschaftlichen Aspekten ist.
Ja, genau. Als Architekten weiß man fast nichts über fast alles. Das haben wir
Genau.
immer in der
Das
Uni gelernt.
stimmt.
Es trifft es einigermaßen gut, weil du kannst, im Endeffekt gibt es immer wichtigere Leute. Es gibt Ärzte, es gibt alle Leute, die wirklich die Gesellschaft auf deren Schulter tragen. Aber als Architekt musst du ein bisschen Verständnis für ganz viele Welten haben, um das quasi alles zusammenhalten zu probieren und dann, dass man die Städte baut, weil im Endeffekt, wenn man probiert, so zum Beispiel so ein Krankenhaus zu planen, muss man genau verstehen, wie Leute da arbeiten, wo wird operiert, wie viel Platz man dafür braucht, wann du ankommst, wie lange das dauert und alles Mögliche. Und dann jede Aufgabe erlaubt dir so sehr viel über eine neue Welt zu verstehen. Und im Endeffekt bist du so wie eine kleine Sammlung von ganz viele kleine Fragmenten von Verständnis für ganz unterschiedliche Sachen. Und das ist im Endeffekt auch immer so ein Zeugen der Zeit, ein Zeugen der, also in Kunstgeschichte oder Geschichte generell, man kann immer sehr viel durch die Architektur verstehen, über wie Gesellschaft funktioniert haben, über was war wichtiger, was war weniger wichtig, was hat mehr Ornament bekommen, was hat weniger Ornament bekommen. Und alles, was ich da einfach sagen möchte, es hat was so von einem Generalist oder so,
Ja, das finde ich.
was ich sehr schön finde,
Ja, aber das
sozusagen.
trifft auch ganz gut den Punkt, den wir davor hatten. So, das, ja, also, ja, ich kann mich nur wiederholen. Also, dieses wirklich so, die Potenziale des Generalisten einfach. Und das ist ja auch das, was mich daran an Architektur reizt. Und deswegen finde ich das eigentlich auch sehr spannend, diese ganzen Entwicklungen. Man darf es nicht immer nur verteufeln, sondern muss sich auf den Arsch setzen und dann da versuchen, mit
Genau.
umzugehen.
Ja.
Auf den Arsch setzen und versuchen, damit umzugehen.
Ja, das
Perfekt.
ist das letzte Wort. Wenn du nur einen Satz halten sollst von
Ja.
dem Interview, behalte den da.
Ja, genau.
Einfach sich sitzen und was machen. Und nicht mal labern.
Nicht immer nur rumlabern.
Genau.
Okay, vielen Dank. Es war ein ganz tolles Interview. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, und danke für die Möglichkeit.
Ja, danke dir für deine Zeit und dein Brain auch dazu.
Sehr gerne.
Das war's jetzt leider schon für diese Woche wieder mit What's Next. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Anregungen, Kritik, Kommentare habt, lasst es mich wissen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.